Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Herzlich willkommen schon zu Folge 11 und heute auch wieder an meiner Seite, zumindest virtuell, die wunderbare Julia Hobum. Julia, wo sitzt du heute?
Ich sitze in Hamburg und Tom, wo ich dich gerade sehe, fällt mir ein, dass ich noch den Müll runterbringen muss.
Herzlich willkommen.
Ich habe keinen besseren Witz mehr gefunden und ich musste den muss ich ja am Anfang bringen. Also wir sehen uns ja, Herr Wilfer und ich. Ich sitze in Hamburg, heute ausnahmsweise mal.
Letzte Woche habe ich an einer Online-Konferenz teilgenommen, da war jemand aus Südkorea zugeschaltet und das Verrückte ist, das war es, glaube ich, du.
Ja, und ich habe Bier getrunken.
Genau, das wollte ich auch noch sagen.
Alkoholfreies Bier natürlich.
Das wollte ich auch noch sagen. Quasi zeitgleich hat mir jemand WhatsApp-Bilder aus Südkorea geschickt mit Bier drauf. Und ich glaube, das warst auch du.
Ja, richtig. Es war alkoholfreies Bier. Ich muss das jetzt ganz oft sagen. Tolles Land. Ich glaube, ihr habt auch in einer Euvid-Ausgabe übrigens das erste Mal aus Südkorea benannt. Ich glaube, es ging um Metalle.
Metalle? Kann sein, ja.
Genau, also wer es findet, kriegt eine Tasse, den Artikel. Wir machen heute mal ein einfaches Gewinnspiel. Also einmal ist das Wörtchen Südkorea in einer Euvid-Ausgabe zu finden und wer es findet und uns den Artikel benennen kann und die Ausgabe und die Seite, der kriegt eine Trash-Talk-Tasse. Wir machen es einfach. Nee, aber tolles Land. Ich war auch an der nordkoreanischen Grenze, in dieser DMZ, also in dieser demilitarisierten Zone.
Okay, spannend.
Konntest du einmal auf Nordkorea gucken. Spannend. Genau, und das war bei der DUH-Veranstaltung schon 22 Uhr abends bei uns und ich glaube, es ging bis 2 Uhr nachts bei mir.
Hast du tapfer durchgehalten?
Ah ja, ne, ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht.
Wahrscheinlich hat das Bier, das alkoholfreie Bier, geholfen.
Ich habe dir auch eine Dose mitgebracht.
Oh.
Und versuche, liebe Grüße an Steffi Bütike, mir fällt keine bessere Überleitung ein. Es ist keine Abfallverbringung, wenn ich Bier mit nach Deutschland bringe.
Damit wären wir ja schon beim Thema.
Yep. Ja, das war eine schlechte Überleitung. Wie gesagt, schöne Grüße an Frau Bütike.
Also, Abfallverbringung, meinst du, ist unser erstes Thema. Also es geht quasi auch ums Reisen, jetzt nicht mit dem Flugzeug, sondern eher wahrscheinlich mit dem Schiff. Da stehen ja unter Umständen deutliche gesetzliche Regeländerungen an auf EU-Ebene. Die Abfallverbringungsverordnung soll ja verschärft werden und demnächst gibt es da auch eine Abstimmung im EU-Parlament. Und deswegen steigt da so ein bisschen auch die Aufregung wieder bei den Recyclern. Warum eigentlich?
Von welchem Stoffstrom sprechen wir denn eigentlich? Es gibt ja mehrere Stoffströme. Es gibt ja einmal den E-Schrott, der diskutiert wird, also die Elektroaltgeräte. Und auch die Kunststoffverbringung ist ja ein Thema.
Genau, aber auch für ich glaube, Metallschrotte, Altpapiere ist das insgesamt ein großes Thema, so ganz allgemein.
Genau, also wenn wir jetzt erstmal von der Kunststoffkette sprechen, geht es ja darum, dass es eine erleichterte Abfallverbringung innerhalb der EU gibt. Dafür haben sich ja sechs Verbände dann auch ausgesprochen. Aber es muss natürlich eine Harmonisierung der Verwertungsanlagen erfolgen. Sammelnotifizierungen werden gefordert und die Gültigkeit von 7 Jahren ist auch entsprechend auf dem Template sozusagen, auf der Forderungsliste dieser 6 Organisationen. Es soll also ein bisschen einfacher gemacht werden. Ich glaube, bisher ist es so, dass man nur wirklich total reine Kunststoffe in der EU verbringen darf. Und das soll jetzt ein bisschen gelockert werden.
Genau, ja. Aber so für die Exporte außerhalb der EU sind ja deutliche Verschärfungen geplant. Ganz grob zusammengefasst, die Motivation der Kommission und auch die Forderung der Umweltverbände gehen ja so in die Richtung, dass wir unseren Dreck nicht exportieren sollen.
Genau.
Aber gerade bei den Recycling-Unternehmen und entsprechend auch bei den Verbänden natürlich die Aufregung groß, dass das dann auch wichtige Handelsströme betrifft für Sekundärrohstoffe, eben gerade wie Altpapier oder Metalle, die ja dann doch zu einem großen Teil, je nachdem wie die Marktlage ist, dann halt auch nach Asien vor allem exportiert werden.
Genau, 2 Verbände fordern da auch klare und effiziente Vorschriften für die Verbringung von E-Schrott. Klarstellung der Zulässigkeit von Einfuhren aus Nicht-OECD-Ländern und allerdings keine Änderung für Verbringung innerhalb von EU, EWR und EFTA. So.
Sehr gut.
Ich habe tatsächlich nichts zu ergänzen. Du noch?
Ich hätte noch mal was zu ergänzen. Und zwar, wenn man aktuell schaut, wie schwierig es war und ist in den letzten Monaten auf den Altpapiermärkten in Europa, wo ja die Nachfrage weggebrochen war von Seiten der Papierindustrie und dann auch die Preise entsprechend stark gefallen waren, dann hatte sich ja ganz schnell dann der Export nach Asien wieder als ein wichtiges Ventil etabliert. Also waren ja dann große Mengen, die dann ja insbesondere nach Indien, Indonesien geliefert wurden und die dann auch den Markt quasi wieder stabilisiert haben und dann für ein Gleichgewicht gesorgt haben. Sollten mittelfristig diese Exporte natürlich wegfallen oder diese Exportmöglichkeiten, das würde dann sicherlich auch für erhebliche Verwerfungen im Markt sorgen. Glaube ich zumindest.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ich schweige jetzt mal so ganz lange.
Mal sehen, wie lange er redet.
Schau mal, wie lange er redet und wann er nicht mal weiß, was er sagen soll.
Also ich könnte noch was dazu sagen, aber ich weiß nicht.
Möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, die Diskussion, die an der Stelle ja auch immer wieder aufkommt oder die Befürchtung, die geäußert werden, ist, dass dann auch die, wenn das Altpapier nicht mehr abgesetzt werden kann, weder im Inland noch im Export, dass dann halt auch die Sammelstrukturen in Gefahr geraten, insbesondere, ja.
Also du meinst, weil da nicht mehr abgeholt wird oder weil dann die
Depotcontainer
wieder voll sind, weil es sich nicht mehr lohnt?
Ja, insbesondere das ist natürlich bei gewerblichen immer Anfallstellen.
Ja, das ist natürlich immer kein gutes Zeichen dann auch in die Bevölkerung.
Auch das, ne? Richtig.
Ja. Wenn es darum geht, dann tatsächlich, wir reden hier von Ressourcenschonung, Circular Economy und wenn das dann nicht abgeholt wird, ist das natürlich immer nicht gut.
Genau, und am Ende besteht dann auch immer die Gefahr, dass das Altpapier dann eher in die Verbrennung geht. Da gibt es ja auch das ein oder andere Gerücht aus dem Markt, dass da aufgrund der geringen Mengen in den Verbrennungsanlagen, der schwachen Auslastung der Verbrennungskapazitäten da auch durchaus Interesse gibt an anderen Stoffströmen, wenn man das mal so sagen darf.
Das darfst du. Also es bleibt auf jeden Fall mal spannend. Spannend, spannend, spannend. Nächstes Thema.
Ja.
Mein absolutes Lieblingsthema. Was ist es? Altgeräte und Batterien natürlich.
Yeah.
Da gibt es ja nun auch einen sehr kompetenten Arbeitskreis bei der DGAW, den ich leiten darf. Und da tut sich ja unglaublich viel. Also was die EU-Verordnung Batterien angeht, da hoffen wir ja nächstes Jahr, dass es dann tatsächlich mal kommen sollte. Das bleibt ja auch super spannend. Und die Österreicher haben sich ja jetzt auch ein bisschen, drüber aufgeregt, darf man ja fast sagen, dass das Pfand nicht berücksichtigt wird. Die sind ja auch der Meinung, dass das Pfand dann tatsächlich auch mehr Lithium-Batterien zurückbringt. Ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, weil ich denke, dass wir auch noch andere und bessere Möglichkeiten haben, als ein Pfand einzurichten. Wir diskutieren ja auch gerade in Deutschland das Thema Anreizsysteme für Elektrogeräte und für Lithium-Batterien. Ja, also Pfand ist halt immer so nett, kennt jeder, weiß jeder, wie es funktioniert, aber der ganze Apparat hinter dem Pfand, der ist dann doch relativ groß und dann ist auch mal die Frage, wer verdient dann am Pfandschlupf und wer ist dann eigentlich tatsächlich derjenige, der drauf zahlt.
Was gäbe es denn noch für andere Möglichkeiten aus deiner Sicht?
Also du hast ja unterschiedliche Ebenen, auf denen man Anreizsysteme dann auch tatsächlich etablieren kann, auf Herstellerebene, im Batteriebereich natürlich auf Systemebene, dann natürlich auf Konsumenten und auf den ÖRE, also öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Und da kannst du auf jeden Fall für entsprechende Anreize sorgen. Also wenn du zum Beispiel auf Systemebene das Ganze diskutierst, dann kann man ja über eine Umwelteffizienzprämie diskutieren. Also wenn ein System mehr sammelt als ein anderes System, dann müssen die anderen oder sollten die anderen Systeme sozusagen eine Prämie ausrufen beziehungsweise dann auch die Übermengen abkaufen und das System finanziell entlasten. Damit ist das natürlich total spannend, auf Systemebene an mehr Mengen zu kommen und sich da ein bisschen nachzustrecken. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher, als ein Pfandsystem ins Leben zu rufen.
Ja gut, du sagtest ja eben schon, der Pfandschlupf ist wahrscheinlich enorm, beziehungsweise auch der Kapitalbestand, der dann da aufgebaut werden würde, wäre ja Wahnsinn.
Ja, natürlich. Guck dir doch mal an, was wir da bei den, was wir da bei den Dosen und bei den Flaschen am Anfang verloren haben. Also, wie gesagt, und ich bin auch immer der Meinung, dass es schwierig ist, wenn man da so eine One-Man-Show macht. Und es ist natürlich auch mal so die Frage, wer will das? Die Österreicher Studie dazu. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß, dass das Projekt gerade erst gestartet ist. Und ich bin mal gespannt, wie das dann auch präsentiert wird, beziehungsweise auch wie repräsentativ das untersuchte Gebiet auch entsprechend ist und. Also da halte ich dich auf dem Laufenden, Tom.
Ja, kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, weil es ist sicherlich nicht jedem bekannt, was da für ein Projekt gestartet ist oder was da anläuft?
Also gerne, das ist der FÖP. Da vielleicht nochmal ganz kurz an die Ausgabe von März erinnern, Frau Jüli. Und der FÖP hat ein Projekt ins Leben gerufen, um sich mal anzuschauen, wie ist das Potenzial an Lithiumbatterien zu Hause, was kann tatsächlich zurückgebracht werden und wie effizient wäre dann auch ein Pfandsystem. Dazu hat man ein Gebiet rausgesucht, das ist das Gebiet um Feldkirchen herum. Mhm. Also bei Graz liegt das. Und hat sich da mal angeschaut, ja, wie da die Potenziale wären. Feldkirchen zeichnet sich aus, dass die Sammelstruktur da sehr gut ist und auch sehr ausgeprägt ist, dass die Konsumenten gut aufgeklärt sind und dass das da eigentlich schon alles sehr gut funktioniert. Also es ist jetzt nicht Worst Case, sondern es ist eigentlich Best Case. Und da auf diesem, naja, in diesem Gebiet sozusagen diskutiert man, ist so, wie so ein Pilotprojekt für ein Pfandsystem. So kann man es vielleicht sagen.
Zeichnet sich Feldkirchen nicht auch dadurch aus, dass da die Firma Saubermach ihren Hauptsitz hat?
Ja.
Ja, gut. Vielleicht ist das ja auch eng miteinander verbunden. Vielleicht korreliert das ja sogar.
Lässt sich so vermuten.
Ja, aber interessant. Also ich bin auch gespannt, was da rauskommt. Es wird ja nicht nur in Österreich gefordert, ein Pfand auf Lithium-Akkus. Also der BDE ist da ja schon seit Jahren stark hinterher, das immer wieder vorzubringen. Und
der BVSE hat es ja nun auch gefordert, Frau Hoffmann. Aber nochmal, das ist zu einfach. Das ist etwas, was jeder kennt und was man dann der Meinung ist, einfach umsetzen zu können. Ich glaube, dass wir noch andere low-hanging fruits haben, die wir anders abschöpfen können. Da bin ich fest von überzeugt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wie man das Ganze dann im Elektroaltgerätebereich macht, mit unserer lieben Abholkoordination. Schauen wir mal. Gibt es ganz sicher auch Lösungen.
Gut. Du sprichst das schon an oder du spielst darauf an, dass da jetzt auch ja quasi die erste Konsultationsrunde zur Neufassung der Wie-Richtlinie gestartet ist. Und da gibt es ja dann auch schon diverse Wortmeldungen und auch interessant, genau, wie es da laufen wird.
Genau, also ganz wichtig oder was auch gefordert wird, ist eine bessere Reparierbarkeit von Smartphones und Tablets ist ja beschlossen worden. Und dann ist es auch so, dass der EURIC die mangelnde einheitliche Umsetzung in den EU-Staaten dann auch nochmal angemerkt hat und das dann auch damit begründet wird, dass weniger als 40% der in Europa bestehenden Elektroaltgeräte dann auch ins Recycling finden. Also es soll eine Verordnung werden. Das ist zumindest so angekündigt worden. Rezyklatanteil, gerade von Kunststoffen, soll eingeführt werden. Und man fordert mehr Sammelstellen, neue Berechnung der Sammelquote, was ich auch sehr begrüßen würde. Die Batterien sollen nicht mehr verklebt werden, die sollen einfach entnommen werden. Und wir brauchen eine bessere Aufklärung der Konsumenten, denn wenn der Konsument nicht weiß, wo er hinlaufen soll, dann bringt die beste Sammelstruktur nichts. Das war's.
Genau, das waren so die Forderungen des Europäischen Recycling-Dachverbandes EURIC.
Also genau, vor allen Dingen, was ich total spannend finde, ist, gerade was Deutschland betrifft, haben wir ja ein einmaliges System, so will ich es mal nennen. Mal gespannt, ob das dann noch so Bestand hat. Oder wir kriegen vielleicht alle jetzt in Europa die Abholkoordination der EAR.
Ja, du sagst es ja schon, soll umgestellt werden, die Richtlinie in eine Verordnung. Und das hätte ja die ganz praktische Folge, dass dann die Regeln, die da europaweit beschlossen werden, dann auch einheitlich umgesetzt werden, genau, müssten. Und in der Richtlinie hat man dann ja noch die Möglichkeiten, nationale Sonderregelungen, Sonderwege zu beschreiten. Und das wäre dann sicherlich fraglich, ob man dann an diesem Sonderweg, dem deutschen Sonderweg, festhalten könnte.
Ich glaube eher nicht. Aber das ist jetzt nur reine Vermutung oder vielleicht auch eine Hoffnung.
Du hast es eben noch mal schon am Rande so kurz erwähnt, die Reparatur soll auch gestärkt werden. Da gibt es neue Vorgaben in der Ökodesign-Richtlinie, diesmal auch für oder erstmals auch für Smartphones und Tablets und ähnliche Geräte. Könnte ja sicherlich dann auch noch mal dazu führen, dass die Wiederverwendung oder die Reparatur ein bisschen gestärkt wird, oder?
Ja, definitiv. Würde ich auch sehr gut finden.
Absolut. Genau, ich habe hier auch öfters mal so Geschichten auf dem Tisch zum Reparaturbonus. Gibt es ja schon in Thüringen.
Genau.
In Österreich, glaube ich, auch seit diesem Jahr und in einzelnen deutschen Städten, also wo das ja offenbar ganz gut angenommen wird, wenn man meistens werden da 50% der Kosten erstattet, natürlich bis zu einem gewissen Maximalbetrag nur, aber es wird ja offenbar doch angenommen.
Ich würde es auch für Waschmaschinen begrüßen. Wenn bei meiner Waschmaschine die Dichtung kaputt ist, dann kann ich das ganze Ding sofort, oder Drucker, auch tolles Thema. Warum ist der Drucker, neuer Drucker, günstiger als eine Druckerpatrone für meinen bestehenden? Also furchtbar. Vielleicht geht es dann auch wirklich in die Richtung Sharing statt Besitzen, Leasen statt. Ja, gut. So, nächstes Thema. Ich möchte mich jetzt über Verpackungen mit dir unterhalten, Tom. Ich liebe Verpackungen.
Welche Art von Verpackungen liebst du?
51 Umweltschutzorganisationen, Verbände und Einzelunternehmen haben sich zusammengetan und begrüßen die verbindliche Zielsetzung für die Vermeidung und die Wiederverwendung. Habe ich dich jetzt überfordert?
Gar nicht.
Möchtest du jetzt mal einsteigen in das Thema, oder?
Dann steige ich auch in das Thema ein, ja.
Steig ein, Tom, komm. Lass mich nicht hängen. Das ist jetzt auch fies, mich auch so lange reden lassen zu wollen, ne?
Novelle Verpackungsverordnung. Da sind wir schon wieder auf EU-Ebene. Auch da ist, glaube ich, viel Ambition dahinter. EU plant verpflichtende Mehrwegquoten, Mindesteinteile für Rezyklate in Kunststoffverpackungen und vor allen Dingen auch verbindliche Vermeidungsziele. Hersteller sollen noch stärker an die Verantwortung genommen werden mit Design for Recycling. Also da gibt es einige Themen, die da geplant sind, und entsprechend hoch ist auch die Aufregung sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Du hast es eben schon mal kurz angedeutet.
Ja, was ich aber total begrüße, also da kann ich mich nur den Verbänden anschließen, ist ein politischer Rahmen für biobasierte, biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe sowie eine Verordnung über umweltbezogene Werbeaussagen, diese Green Claims, dass da tatsächlich sich was tut, finde ich großartig. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Irrtum in der Welt, was mal ausgeräumt gehört. Genau, Nachbesserung für Bestimmungen über Pfandsysteme und Rezyklierbarkeit ist auch ein großes Thema. Und ganz klar ist es, dass der Anstieg der Verpackungsmenge rückgängig laufen sollte. Also im Moment steigt es ja, glaube ich, und das sollte tatsächlich dann auch in Zukunft bitte wieder runtergehen.
Genau.
Das Apropos, wenn ich an Verpackungen denke, denke ich immer an unseren Freund Axel Subklev.
Das ist auch eine Rubrik in unseren Folgen, der Gruß.
Ja, jetzt kommt der Gruß und auch die Gratulation. Netto Deutschland hat sich jetzt der Mülltrennung wirkt Initiative angeschlossen. Einen herzlichen Glückwunsch an Axel Subklev. Und ich muss echt sagen, Axel, der Pullover ist mega. Ich liebe den. Der ist auch, ich habe diesen Mülltrennung wirkt Pullover. Und weil ich an dem Gewinnspiel teilgenommen habe und Axel auch in meiner Vorlesung was erzählen durfte. Und der Pullover hat immer noch seinen Pink, obwohl er schon ein paar Mal gewaschen worden ist. Und dieses Mülltrennung wirkt, ist nicht aufgedruckt, sondern es ist eingesteckt.
Wow.
Ja, das ist so cool. Und ich habe jetzt schon echt Bammel, wenn dieser Pullover irgendwann mal doch nicht mehr so schön aussieht, wie er mal am Anfang aussah, ob ich noch einen zweiten kriege. Das ist jetzt eine Frage an Herrn Subklev.
Also die Bewerbung ist raus. Wird sicherlich auch notiert.
Wie bitte?
Also die Bewerbung für den zweiten Pullover quasi.
Ja, die ist jetzt raus. Genau, die ist raus. Und bitte das nächste Mal in Größe S. Nicht mehr M.
Auch schön.
Ich habe nämlich abgenommen in Südkorea, aber das Essen war auch echt grandios gut.
Ich hätte jetzt eigentlich eher erwartet, dass du sagst, das Essen war schuld.
Nein, das Essen, die setzen auf ganz viel Gemüse und Fleisch. Das Essen ist total klasse, wenig Kohlenhydrate, richtig gut. Also für alle, die jetzt schon in den Weihnachtsvorbereitungen stecken, ich kann es mir leisten. So, nächstes Thema.
Du, lass uns mal noch ein bisschen über die Verpackung reden. Weil jetzt haben wir ja nur die Umweltverbände, die gesagt haben, weniger Verpackung.
Ich habe, um ehrlich zu sein, Tom, ich habe mir das über das Einwegkunststoffgesetz nicht durchgelesen.
Nee, ich meinte eigentlich eher die Reaktion der Verpackungshersteller, der Industrieverbände, die eher Sorge haben, dass durch die Verpackungsverordnung ihre Geschäfte gefährdet werden und ganze
nicht mehr so gut laufen, oder wie?
Ja, wenn sie nicht mehr so viel Verpackungen verkaufen können, weil man ja den Verpackungsumfang reduzieren will, dann könnte das natürlich schwierig werden auf der Seite. Und die fordern stattdessen Stärkung des Recyclings und mehr Sammlungen, bessere Sortiersysteme.
Und da komme ich nochmal kurz auf die Folge mit Herrn Professor Maurer. Verzicht.
Verzicht.
Verzicht ist das einzig wahre Geheimnis. Ich finde, wir sollten jetzt am Ende des Jahres immer nochmal wieder auf die Folgen hinweisen, weil wir haben so grandiose Folgen in diesem Jahr gehabt. Ich bin immer noch schwer begeistert, wirklich.
Also gut, das machen wir einen Haken an das Thema.
Ja, ich bin da, mehr habe ich dazu nicht.
Wird uns bestimmt auch noch weiterhin beschäftigen. Und ja, klar, die Interessen sind wie immer bei solchen Themen natürlich völlig unterschiedlich. Und da muss jeder sehen oder wird jeder sehen, wie er seine Interessen vorbringt.
Ich würde ganz gerne mit dir mal über einen neuen Stoffstrom sprechen, den wir allerdings auch schon in einer Folge hatten, in zwei Folgen sogar, in der ersten Folge diesen Jahres und in der Folge mit der DUH, mit und zwar Baustoffe. Finde ich ein total unterschätztes Thema, weil mit der Rezyklierbarkeit oder mit rezyklierten Baustoffen kann man echt einiges machen. Und das ist auch das, was WWF jetzt fordert, nämlich Maßnahmen zur Forcierung der Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor. Bin ich ein ganz großer Fan von.
Ja, ist ja ein wahnsinnig großer Stoffstrom, da kann man auf jeden Fall noch viel tun.
Genau, nicht nur WWF will was tun, sondern auch die neue Regierung in Niedersachsen möchte was machen. Die möchten sich nämlich beim Bund für ein Wertstoffgesetz einsetzen und dazu gehören auch tatsächlich die Baustoffe.
Genau, das habe ich mir auch nochmal notiert. Die fordern eine deutlich stärkere Nutzung von Sekundärbaustoffen, gerade auch bei öffentlichen Baumaßnahmen. Genau, und
bei WWF, die gehen ja sogar noch weiter, die sagen verpflichtende Abrissgenehmigung, verbindliche Rezyklatquoten im Kreislaufwirtschaftsgesetz, Rückbau von Anfang an mit allem Plan und Recyclingfähigkeit sicherstellen. Also die gehen noch wesentlich weiter. Ich finde das aber auch so super, dass man ein Bundesland vorprescht. Und dann gibt es ja noch, um das Ganze noch abzurunden, diese VDZ-Studie zum Baustoffrecycling und ressourcenschonenden Bauen. Und die sagen auch ganz klar, dass sich da unglaubliches Einsparpotenzial identifizieren lässt und man das noch viel weiter fördern sollte. Und das ist ja auch mit der größte Stoffstrom, den wir haben im Abfallbereich.
Richtig, richtig.
Und ich finde auch, dass da Kommunen immer mehr drauf eingehen sollten, sowas dann auch tatsächlich einzusetzen. Ich ärgere mich immer wieder über die Preise und auch gerade aktuell, wenn ich mir angucke, wer so alles bauen möchte, was man alles will und man kommt nicht an diese eigentlich echt guten Sekundärrohstoffe ran, gerade im Baubereich, sondern man muss immer auf diesen teuren Primärkram und teilweise braucht man das auch gar nicht zu Hause.
Ja.
Also ich habe was meine Platten im Garten angeht, einen wesentlich geringeren Anspruch. Weil ich muss da nur drüber gehen.
Ja, ich weiß gar nicht.
Und da ich ja so ein leichtes Gewicht bin, brauche ich da gar nicht so dicke Platten.
Aber gibt es da qualitative Unterschiede tatsächlich?
Keine Ahnung, glaube ich nicht. Glaube ich noch nicht mal mehr.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Glaube ich überhaupt nicht. Was soll sich da verändert haben?
Genau.
Also ich würde da ganz gerne mal mehr Infos zu bekommen. Vor allen Dingen, wo ich das dann auch hinterher kaufen kann als Privatperson.
Ja,
so,
durchaus.
Ich habe jetzt hier auch mal eine Forderung gestellt. Jo, was ich übrigens auch klasse finde, ist heute unter Gemischtes oder Buntes.
Gemischtes Hack, da sind wir aber schon bei einem anderen Podcast, glaube ich.
Genau, da sind wir bei einem anderen Podcast. Schöne Grüße. Also, ich habe mir heute, wir haben zwei Themen heute unter Gemischtes. Und ich habe, jetzt kannst du mal raten, welches ist wohl mein Lieblingsthema? Na?
Bist du im Fußballfieber? Oder yep.
Nee, eigentlich nicht.
Nicht gut. Dann nehme ich die Funklöcher.
Du darfst die Funklöcher. Ich nehme 25 Kunstrasenplätze werden jährlich in Baden-Württemberg entsorgt. Pro Platz fallen laut, wer? Baumann? Wer? Etwa 200 bis 250 Tonnen Material an. Das sind 14 LKW-Ladungen, wer es sich nicht vorstellen kann. Und die gehen einfach mal so in die Verbrennung. Ich frage dich jetzt ganz kurz, Tom, an dieser Stelle, was sollte mir der Artikel eigentlich sagen? War das nur einfach so zur Info?
Ja, genau. Zum okay, Umfang der ganzen Geschichte.
Ja, aber ich finde das immer interessant, dass es solche Kunstrasenplätze noch gibt. Weil das ist ja echt auch Vermüllung der Umwelt, ne?
Ja, ich glaube.
Du kannst mir nicht erzählen, dass es keinen Abrieb gibt und dann diese Kunststoffpartikel in der Umwelt landen. Das kannst du, also, ja, da nickst du ganz fröhlich.
Gut, was nee, fröhlich nicht. Also, das ist nicht fair.
Okay, also er nickt traurig. Was ist denn mit deinen Funklöchern?
Nee. Jetzt sind wir einmal beim Fußball. Jetzt bleiben wir noch kurz beim Fußball.
Willst du mir Bauschutt, jetzt irgendwas noch?
Bauschutt ist ja auch eben Thema gewesen. Und wenn wir gerade beim Fußball sind, wäre ja die Frage, wie das läuft, wenn die ganzen Einwegstadien in Katar dann irgendwann nicht mehr genutzt werden und abgerissen werden müssen.
Ah, du weißt, dass das so ein mega schwieriges Thema ist, ne?
Ja, schon.
Fußball-WM im Moment. Ja. Ich habe jetzt gehört, dass 55% die Fußball-WM absolut verweigern zu gucken. Wie ist das bei dir? Guckst du?
Bitte?
Okay. Ich stelle die Frage nicht weiter.
Nein, ich gucke nicht. Ich verweigere es.
Ich verweigere es komplett. Ich hatte die Diskussion zu Hause. Ich verweigere es. Ich bin sowieso noch nie ein großer Fußball-WM-Fan gewesen. Habe es immer nur mitgeguckt, weil man dann Bier trinken konnte und Currywurst essen. Und jetzt verweigere ich es. Es ist, um ehrlich zu sein, auch nicht die Jahreszeit dazu.
Also, ich beantworte die Frage natürlich auch. Ich schaue auch nicht. Hat seine Gründe, aber muss jeder für sich selber entscheiden.
Also. Ja, muss sowieso jeder für sich selbst entscheiden, aber ich gucke es nicht.
Aber
ich finde auch, um ehrlich zu sein, ich finde auch das Auftreten von unserer Nationalmannschaft echt traurig.
Offenbar in vielerlei Hinsicht, aber gut, auch ein anderes
ja, Thema. Ja, aber vielleicht kommen sie ja sowieso jetzt wieder nach Hause.
Aber es gibt noch eine, für unser Thema passende Randnotiz von der WM. Und zwar habe ich Bilder gesehen von japanischen Fans, die nach den Spielen im Stadion mit großen Müllsäcken rumlaufen und den Müll einsammeln.
Freiwillig?
Ja.
Das muss man darf tatsächlich fragen.
Ja, tatsächlich.
Und die haben auch ihre Pässe noch.
Ich vermute es ja, ich hoffe es. Aber geht man mit gutem Beispiel voran? Also. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Jetzt ist sie
nächstes
eingeschlafen.
Thema.
Sie ist eingeschlafen.
Ja, fast nächstes Thema. Ach komm, mach noch deine Funklöcher, dann machen wir Feierabend. Und dann kommen wir zu unserem grandiosen Gast heute. Wir haben noch nicht einmal irgendwie erwähnen können, wen wir heute zu Gast haben.
Ja, das erhöht aber die Spannung.
Also wir haben das im Gespräch im Vorfeld schon aufgenommen, super viel Spaß gemacht. Und da kann ich nur noch mal ganz liebe Grüße nach Dessau schicken. Jetzt. Weiß es vielleicht der ein oder andere schon.
Genau. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Überleitung zum Funklöchern hin? Dessau?
In Dessau gibt es, glaube ich, keine Funklöcher. Unser Gast hatte auf jeden Fall kein Funkloch.
Richtig, richtig. Aber in der Geschichte, die Julia jetzt ungefähr schon 7-mal hören wollte, ging es ja auch um Funklöcher in Ostfriesland und die sollen jetzt aufgespürt werden mit Müllfahrzeugen und zwar wird da in den Fahrzeugen ein entsprechender Sender angebracht und da Müllfahrzeuge ja quasi alle Straßen abfahren, kann man natürlich dann gut sehen, wo überhaupt Mobilfunk stattfindet oder nicht.
Das sollten die mal hinter Dresden machen. Ein Tal der Ahnungslosen.
Aber was ja auch ganz interessant ist, ja, Tal der Ahnungslosen, das hat ja noch einen anderen Hintergrund, aber ja. Da ging es auch um eine Art Funkloch. Ja. Auch schon 30 Jahre her. Was man ja auch mit Müllfahrzeugen testen kann und was ja Remondes macht in einem Projekt, finde ich auch total spannend, wo die quasi die Verkehrsschilder aufnehmen am Straßenrand und gucken, ob die noch in Ordnung sind. Finde ich auch total interessant. Weil, wie gesagt, Müllfahrzeuge kommen überall hin.
Komm, Tom, ey, das sind doch jetzt auch keine super innovativen Ideen.
Ja.
Es gibt andere, die fahren mit der Kamera durch. Es gibt andere, die fahren mit der Kamera durch die Gegend und kannst dir dein Haus von oben angucken. Also, ich bitte dich. Wow. Wir haben jetzt mal entdeckt, dass das Müllfahrzeug alle Straßen abfährt und man damit noch ein bisschen. Man könnte übrigens auch die Emissionen generell in den Straßen mal messen oder den Lärm oder.
Also hier war wieder Team Glas halb voll und halb leer unterwegs. Herr Wilfer lässt sich immer leicht begeistern.
Ja,
Frau Hohum
sieht
noch mehr Potenziale.
So, Herr Wilfer kriegt jetzt nochmal kurz ab. Es ist auch Herr Wilfer. Wir dürfen Herrn Wilfer nicht überfordern.
Ja, zu viel Begeisterung ist auch nicht gut.
Welcher Tag ist heute eigentlich, Tom? Heute ist Donnerstag, oder?
Ja.
Gut, also wir nehmen an einem Donnerstag auf, an dem kleinen Freitag. Julia ist immer noch ein bisschen müde, hat immer noch ein bisschen Jetlag. Und ich würde einfach vorschlagen, wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde. Wollen wir jetzt in unseren zweiten Teil springen?
Genau. Also, bleiben Sie dran. In der zweiten Hälfte haben wir, möchtest du es schon sagen oder noch nicht?
Nein, du darfst es gerne sagen.
Dann haben wir Dirk Messner zu Gast, den Präsidenten des Umweltbundesamtes, und geht auch auf verschiedene Themen ein und insbesondere dann auf die Rolle des Umweltbundesamtes bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft in verschiedenen Bereichen. Also bis gleich.
Bis gleich. Ja, willkommen zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe, der heutigen Folge. Wir freuen uns sehr. Wir haben einen ganz tollen Gast heute mal wieder bei uns im Trash Talk. Herr Professor Dr. Dirk Messner ist seit dem 1. Januar 2020 Präsident des Umweltbundesamts. Also tatsächlich direkt gestartet mit Corona. Herr Professor Messner, das ist natürlich ungünstig, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Sie waren aber vorher auf ganz vielen unterschiedlichen Stationen, ich habe mir das angeguckt, also viel auch Globalisierung, interessante Themen. Aber vor allen Dingen waren Sie vorher der Direktor an der Universität der Vereinten Nationen in Bonn und Vizerektor der United Nations University. Ja.
Das stimmt.
Herr Messner, Sie haben wirklich unglaublich viele Stationen gemacht, aber ganz, ganz klar sind Sie ein Experte in den Bereichen vor allen Dingen Global Governance, Transformation zur Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und digitaler Wandel sowie internationale Kooperation und gesellschaftliche Veränderungen. Also ein Experte auf vielen Gebieten. Herr Professor Messner, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind.
Ich freue mich für die Gelegenheit, danke.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Professor Messner. Ja, die Julia Hobom hat es eben schon gesagt, Sie waren auf ganz vielen verschiedenen Positionen und auch in Ihren Forschungsarbeiten war die Nachhaltigkeit immer ein wichtiges Thema und auch die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Da würde mich zum Beginn interessieren, welche Bedeutung messen Sie der Kreislaufwirtschaft beim Kampf gegen Klimawandel und auch beim Schutz der Umwelt und der Ressourcen zu?
Da gibt es sehr enge Verbindungen. Also auf der einen Seite ist es ganz wichtig zu wissen, dass aus einer Klimaperspektive 50% der Emissionen, mit denen wir es zu tun haben, die ja die globale Erwärmung treiben, die hängen direkt mit der Extraktion, also dem Mobilisieren von Ressourcen zusammen. 50%. Das heißt, mit jeder Ressource, die wir verbrauchen, treiben wir auch den Klimawandel. Deswegen ist Kreislaufwirtschaft und Zirkularität ein direkter Beitrag zum Klimaschutz. Das ist die erste wichtige Dimension. Die zweite wichtige Dimension ist, wenn Sie daran denken, was wir im Bereich von Klimaschutz machen, nehmen wir die erneuerbaren Energien beispielsweise, also Photovoltaikanlagen, Windmühlen, auch da brauchen wir Rohstoffe. Und in einigen Bereichen brauchen wir zunehmend Rohstoffe. Wir haben das bei uns am UBA, am Umweltbundesamt untersucht. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir mit unseren Klimaschutztechnologien zugleich Kreislaufwirtschaft betreiben, weil ansonsten schädigen wir die Umwelt, weil die Extraktion von Ressourcen, die belastet natürlich Umweltsysteme, Ökosysteme. Und damit ist im dritten Punkt dann auch schon gesagt, Die Ressourcenproblematik hängt auch mit Biodiversitätsschutz zusammen. Also das heißt Klimaschutz, Zirkularität, Biodiversität, das ist für mich so eine Triangel. Wir müssen auf all diese drei Elemente aufpassen, uns auf alle drei Elemente konzentrieren und da, wo es eben geht, das auch zusammendenken. Ansonsten können wir die Umweltprobleme insgesamt nicht lösen. Es geht um Klimaschutz, Zirkularität, Biodiversitätsschutz.
Absolut richtig. Sie sind ja sowieso auch Experte, Sie sind ja auch, glaube ich, noch in der Lehre unterwegs und kombinieren das ja auch, glaube ich, ganz gut in den Bereichen. Jetzt sind Sie beim Umweltbundesamt und wir wissen auch, dass das Umweltbundesamt natürlich auch Forschung betreibt. Welche Schwerpunkte und Ziele verfolgen Sie denn mit dem Umweltbundesamt im Bereich der Kreislaufwirtschaft?
Ja, also auf der einen Seite leisten wir direkte Beiträge zu dem, was wir Kreislaufwirtschaft nennen, Abfallmanagement, Abfallwirtschaft. Und da haben wir viele Fortschritte gemacht in den letzten 15, 20 Jahren. Das ist ja auch Ihr Arbeitsbereich, wenn ich das richtig verstehe, ne? Und was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir über diese Professionalisierung von Abfallwirtschaft hinaus Zirkularität insgesamt in den Blick nehmen. Also, dass wir von einer linearen Wirtschaft, in der wir irgendwelche Rohstoffe in den Verkehr bringen, ganz zu Beginn, und am Ende wird daraus Abfall, wie wir aus so einer Wirtschaft zu einer zirkulären Wirtschaft kommen, von der Linearität zur Zirkularität. Und da haben wir noch nicht so große Fortschritte gemacht. Und ich will Ihnen da mal drei Indikatoren nennen, an denen man das messen kann, ne? Der erste Indikator ist die Gesamtmenge dessen, was wir an Abfall produzieren in unserer Gesellschaft. Die hat sich in den letzten 20 Jahren so gut wie nicht verändert. Das heißt, wir haben da Stagnation. Man müsste ja hoffen, wenn wir sagen, wir machen Kreislaufwirtschaft, dass das Abfallvolumen runtergeht. Aber das geht nicht runter, das Abfallvolumen. Wir managen dann diesen Abfall, das ist ja Ihr Arbeitsfeld sozusagen, den managen wir professioneller als in der Vergangenheit, darüber können wir gleich sicher noch reden. Aber das Abfallvolumen bleibt gleich, das ist irritierend, ne? Ein zweiter wichtiger Punkt, wenn wir sagen, wir wollen mehr Kreislaufwirtschaft voranbringen, dann würde man ja auch vermuten, dass der Ressourcenbedarf insgesamt sinkt. Also wir weniger Ressourcen brauchen für eine stärker kreislauforientierte Wirtschaft, zirkuläre Wirtschaft. Auch das ist uns nicht gelungen, weil das Volumen von Ressourcen, das wir verbrauchen in Deutschland und Europa, auch das ist ziemlich stabil seit 20 Jahren. Da kommen wir auch nicht voran. Und der dritte Punkt ist dann, wie hoch ist der Anteil von Sekundärrohstoffen, also das, was schon mal durch den Wirtschaftskreislauf gegangen ist, den wir wieder in den Wirtschaftsprozess selbst hineinbringen? Da sollte ja, wenn wir zirkuläre Wirtschaft organisieren wollen, da sollte ja dieser Anteil permanent zunehmen. Und irgendwann müssen wir so weit wie möglich die Stoffkreisläufe schließen. Aber hier ist die bittere Nachricht, nur 12% der Ressourcen, die wir verbrauchen, sind Sekundärrohstoffe. Also nur 12% der Rohstoffe kommen wieder in den Kreislauf hinein. Und auch das ist in den letzten 20 Jahren stabil. Das heißt, mein Punkt ist, ich möchte mit dem Umweltbundesamt dafür arbeiten, dass wir aus einer professionalisierten Abfallwirtschaft, die wir entwickelt haben in den letzten Jahren, in Richtung der Zirkularität wirklich Fortschritte machen. Und diese drei Indikatoren, die ich da jetzt genannt habe, die müssten sich da deutlich verändern.
Das spiegelt sich ja dann auch, so die Bedeutung des ganzen Themas spiegelt sich ja auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wieder. Da sind ja einige Punkte drin, die auch gerade so in der Branche der Recycling- und Entsorgungsunternehmen durchaus positiv aufgenommen wurden. Die Ziele, die da genannt wurden, unter anderem ja auch eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die an der Stelle geplant ist. Inwiefern ist das UBA in die Erarbeitung einer solchen Strategie eingebunden und wie kann auch die Behörde sonst zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Ziele beitragen?
Ja, wir haben da vielfältige Möglichkeiten einzuwirken. Deswegen ist das auch ein spannender Ort, am Umweltbundesamt zu arbeiten. Deswegen habe ich diese Möglichkeit ergriffen, als die Frage kam, ob mich das interessieren würde, diesen Job zu übernehmen, weil man Einwirkungsmöglichkeiten hat, um Politikgestaltung voranzubringen. Also das Umweltbundesamt forscht in diesen Bereichen. Ich habe Ihnen ja eben genannt, so ein paar Indikatoren, wo wir uns Sorgen machen. Die Frage, die sich dann anschließt, ist natürlich, wie kann man da dran gehen, wie kann man da Verbesserungen schaffen? Also das UBA forscht, um Lösungen zu erarbeiten. Und wir haben dann die direkten Kanäle, um das auch zu diskutieren mit den Ressorts und dann Vorschläge zu machen. Also wenn jetzt die Kreislaufwirtschaftsstrategie, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie erarbeitet wird, dann sitzen da UBA-Kolleginnen und Kollegen, die sich wirklich auskennen, auch mit den Details dessen, was da besprochen werden muss, mit den technischen Dingen. Die sitzen mit am Tisch und können das mit beeinflussen und da können wir unser Wissen einfließen lassen. Das ist ein Einflusskanal. Wir machen die Forschung dazu, wir machen die Politikberatung dazu. Wir haben die Chance, das mit den Entscheidungsträgern auch direkt zu besprechen. Also wir hatten ganz am Anfang, nachdem die neue Bundesregierung sich jetzt konstituiert hat, mit den Staatssekretären im Wirtschaftsministerium, Wirtschafts- und Klimaministerium, muss man jetzt ja sagen, und im Umweltministerium Gespräche über die Kreislaufwirtschaft und haben uns mit den beiden Staatssekretären, der Frau Hofmann aus dem BMUV, dem Umweltministerium, und der Frau Brandner aus dem Wirtschaftsministerium, die da zuständig sind, sehr intensiv ausgetauscht und darüber gesprochen, was kann man in einer Legislatur schaffen. Man muss ja immer irgendwo anfangen und sich ein paar Meilensteine definieren. Und da können wir also beitragen, auch die Entscheidungsträgerinnen, um die es ja dann oft geht, wenn die politischen Weichenstellungen verhandelt werden, um mit denen ins Gespräch zu kommen und da Beiträge zu leisten. Und ein letztes Element noch, das haben Sie eben auch schon angesprochen, das UBA macht ja neben der Forschung und der Politikberatung auch Vollzug von Umweltregulierung und Vollzug von Umweltrecht. Und zwar immer in den Bereichen, wo es eine wissenschaftliche Fundierung braucht, damit man diese Regulierung ordentlich umsetzen kann. Also wenn uns die Unternehmen Daten liefern, ich nehme jetzt mal ein anderes Feld als die Abfallwirtschaft, da reden wir gleich noch genauer drüber, Luftverschmutzung und solche Dinge, ne? Dann liefern uns ja Unternehmen Daten über ihre Emissionen, wir müssen die überprüfen, dafür brauchen wir entsprechende Modelle, mit denen wir arbeiten. Diese Modelle müssen weiterentwickelt werden. Oder bei der Gewässerverschmutzung entwickeln wir die Methoden, mit denen man bestimmte Stoffe in den Flüssen überhaupt nachweisen kann, Plastik, Mikroplastik und so weiter. Also über diesen Vollzug haben wir auch eine Möglichkeit, die Politik mit zu unterstützen.
Im aktuellen Ressortforschungsplan des BMUV, kommen wir da noch einmal ganz kurz drauf zu sprechen, sind für das Umweltbundesamt ja auch einige Vorhaben im Bereich der Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft aufgelistet. Sie haben das ja gerade schon genannt, Sie haben das ja gerade schon gesagt. Welche Projekte sind hier aus Ihrer Sicht am vielversprechendsten oder nach welchen Kriterien werden die Themen und Schwerpunkte der Forschungsvorhaben eigentlich ausgewählt?
Ja, ich nenne Ihnen mal so 2, 3 Beispiele aus unserer Forschung, die da von an Bedeutung sind. Wir haben im Augenblick ein ganz spannendes Vorhaben, da kümmern wir uns um die Chemikalienwirtschaft, die Chemiewirtschaft, die Chemieindustrie und wie da Zirkularität vorangebracht werden kann. Das ist ja ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig hier bei uns in Deutschland. Und es gibt wenig Forschung interessanterweise über Chemie und Chemieindustrie und Zirkularität, wie sie da aussehen könnte. Also da machen wir wirklich Pionierarbeit und tauschen uns da eng mit den beiden Ministerien aus, die da zuständig und verantwortlich sind, aber auch mit den Verantwortlichen in der Chemieindustrie selber. Also da wollen wir eine Tür aufmachen und schauen, wie wir Zirkularität in diesem wichtigen Wirtschaftszweig voranbringen können. Wir haben ein anderes wichtiges Vorhaben, das haben wir im Grunde abgeschlossen, aber aus den Forschungsergebnissen ergeben sich jetzt unsere Überlegungen, was das für Instrumente heißt und wie wir vorangehen können in der Umsetzung von Schlussfolgerungen aus dieser Studie. Wir haben eine große Studie gemacht, die wir Rescue genannt haben. Da haben wir diesen Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, Dekarbonisierung und Klimaschutz auf der einen Seite und Zirkularität, wie bringen wir das unmittelbar zusammen, das haben wir da untersucht und eben gezeigt, wenn wir erfolgreich unseren Klimaschutz voranbringen, Ausrollen der erneuerbaren Energieinfrastruktur, dann werden wir in bestimmten Bereichen Ressourcenverbräuche sehen, die durch die Decke gehen. Und das ist natürlich schädlich in Bezug auf die Biodiversität und den Ressourceneinsatz. Und wir müssen da den Kreislauf organisieren. Und zwar von Anfang an und nicht erst in 20 Jahren, wenn die Windmühlen dann wieder abgebaut werden, weil sie veraltet sind. Und dann haben wir irgendwelche Materialien verbaut, die wieder nicht recycelt werden können. Da kommen giftige Stoffe raus und so weiter. Also wir müssen jetzt Windmühlen oder auch Solarenergie-Panels bauen, die von Anfang an auf diese Schließung von Kreisläufen ausgerichtet sind. Und das ist ein wichtiger Forschungsbereich, an dem wir jetzt intensiv arbeiten. Und dann versuchen wir eben aus diesen Indikatoren, die ich zu Beginn genannt habe, die Stoffströme bleiben gleich, die Abfallmengen bleiben gleich, die Rezyklatquoten sind ebenfalls stagnativ. Wie können wir da jetzt rauskommen in wichtigen Sektoren, auf die wir schauen, wenn wir unsere Wirtschaft thematisieren? Ich habe jetzt angesprochen die Klimaschutzinvestitionen, die wir tätigen. Das ist ja ein wichtiger Bereich unserer Wirtschaft, wo wir umbauen. Ich habe die Chemieindustrie genannt. Ein anderes Feld, das uns sehr interessiert, auch in der Forschung, ist die Bauwirtschaft. 50% aller Abfälle entstehen durch den Abriss in der Bauwirtschaft. Und 50% aller Ressourcenverbräuche, die wir haben, haben auch mit unseren Gebäuden zu tun. Also das ist so ein Schlüsselsektor. Und an dem arbeiten wir im Augenblick intensiv und haben da auch einen dichten Austausch dann mit dem Bauministerium, wie man da Klimaschutz mit unserem Ziel, den Wohnungsbau voranzubringen, weil wir haben ja Wohnungsknappheit. Aber wir müssen diese Wohnungsknappheit so angehen, dass wir zugleich die Ressourcenverbräuche runterbringen und den Klimaschutz einhalten.
Genau, Sie veröffentlichen ja dann auch immer diese Studien oder die Berichte, die Sie gerade auch genannt haben. Und Sie haben ja in den beauftragten Studien, etwa in der 2020 vorgestellten Hausmüllanalyse, kommen wir jetzt mal kurz auf den Abfallstrom vielleicht zu sprechen und gehen da auch mal ein bisschen tiefer, vielleicht auch ins Detail, weil der Hausmüll ist jetzt nicht der größte Abfallstrom, wenn wir das mit dem Bauabfall natürlich vergleichen. Aber auch hier gibt es ja auch immer wieder Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten, die Sie dann auch in den Studien identifizieren. Beziehungsweise, was glauben Sie denn, welche Verbesserungsmöglichkeiten haben wir denn, gerade wenn es um die Getrennsammlung von Bioabfällen, Batterien oder gerade auch E-Schrott geht?
Also in Bezug auf diese Frage scheinen mir vier Punkte besonders wichtig. Und das UBA arbeitet an all diesen vier Punkten. Der erste Punkt ist, wir brauchen eine gute Information für die Bürger, wo sie ihre Abfälle entsorgen können und wie man das macht oder wo man Altgeräte abgibt. Ne? Wenn man die Informationen nicht hat, wenn das nicht einfach zugänglich ist, dann darf man sich nicht wundern, dass das nicht funktioniert. Und daran arbeitet das UBA. Bürgerinformation ist eines unserer Aufgabenfelder. Also wenn Sie auf unsere Homepage gehen, da findet man unendlich viel Material. Und das kann man natürlich verbessern. Das können wir verbessern, das können die Hersteller verbessern. Also Bürgerinformation, das steht ganz weit oben. Der zweite Punkt und die zweite Erfahrung ist, wenn man irgendwelche Geräte zurückgibt, ob das Batterien sind oder Kühlschränke oder so etwas, das muss einfach gehen, das darf nicht kompliziert sein. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen mit Ihrem Kühlschrank da an, zu einem Laden, in dem Sie das abgeben, einem Großhändler und so weiter, und müssen da erst durch drei Etagen laufen und sich erkundigen, wer da jetzt zuständig ist und so weiter. Das ist alles aufwendig. Das muss so leicht und einfach wie möglich sein. Und da die Barrieren zu senken, ist ganz wichtig. Also so wie man weiß, wenn man bezahlt, geht man zur Kasse. So einfach muss das sein, wenn man ein Gerät zurückgibt. Ich gebe hier mein Altgerät zurück. Und dann darf man nicht schräg angeschaut werden, sondern das muss Teil unserer Routinen sein. Und deswegen ist dieser Punkt, einfache Lösungen organisieren, der ist sehr wichtig. Und da können die Hersteller dazu beitragen, da können die Märkte, die diese Produkte in den Umlauf bringen, was dazu beitragen, das ist der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt ist die Herstellerverantwortung. Also die Hersteller haben es ja in der Hand, wie die Produkte gefertigt sind. Und sollten mitdenken, was das anschließend für die Abfallproblematik heißt. Und die Produkte so bauen, dass die Abfallbehandlung anschließend so unkompliziert wie möglich stattfinden kann. Deswegen ist mir diese Herstellerverantwortung da besonders wichtig. Das tun wir oft noch nicht. Also wenn Sie an Automobile denken, also wir könnten doch die Automobile so bauen, dass wir das Auto, das wir vor der Tür stehen haben, als so eine Art Rohstofflager betrachten. Und nicht als Abfall anschließend sehen, ne, dass der nur noch verbracht werden muss. Und deswegen ist die Herstellerverantwortung, die ist da von großer Bedeutung. Und der vierte Punkt ist, wir haben als Bürger auch eine Verantwortung. Also die kann das UBA nicht abnehmen, die können die Hersteller nicht abnehmen. Nehmen wir mal die Mülltonne und das, was wir da in der Sortierung des Mülls machen. Ne. Wir untersuchen vom UBA, ob die Bürgerinnen und Bürger den Abfall da richtig einsortieren und stellen dabei in der gelben Tonne fest, wo ja die Plastikgeschichten rein sollen oder auch in der Tonne, wo die Lebensmittelreste hinein sollen und so weiter. 30-40% dessen, was da drin ist, gehört da nicht rein. Ne? Und das haben die Bürgerinnen und Bürger, wir alle, gut 80 Millionen Menschen und vielleicht dann 60 Millionen, die da Verantwortung tragen, das haben wir im wahrsten Sinne des Wortes in unserer Hand. Also ist da Bürgerverantwortung auch ein wichtiger Punkt. Das kann ja der Staat nicht kontrollieren und das kann der Staat nicht übernehmen. Da müssen wir unseren Beitrag leisten.
Ja, definitiv. Der Staat, da fängt es ja sozusagen an. Sind denn noch weitere Kommunikations- und Informationskampagnen geplant oder sagen Sie, okay, das, was wir haben, das bauen wir weiter aus?
Wir haben unsere Informationskanäle, das ist unsere Homepage. Wir machen auch solche Podcasts und Interviewkonstellationen, um die Informationen zu verbreitern. Das professionalisieren wir, bringen das immer auf einen neuen Stand. Wir haben dann ja auch Felder, die neu an Bedeutung gewinnen. Im Augenblick bauen wir zum Beispiel einen Einweg-Kunststofffonds auf. Vielleicht können wir darüber gleich auch noch eine Sekunde sprechen. Da haben wir ein neues Feld, das sich öffnet und dann gibt es dafür neue Informationskampagnen. Also es ist etwas, was permanent weiterentwickelt werden muss. Wir wissen, dass junge Leute andere Kommunikationskanäle nutzen als Kolleginnen und Kollegen in den 50er und 60er Jahren oder 40er, 50er und 60er Jahren. Ich war gestern bei einer Veranstaltung der Max-Planck-Gesellschaft Grundlagenforschung. Da haben wir bei der Max-Planck-Gesellschaft darüber gesprochen, wie man Forschung zu TikTok bringt, weil wir wissen, dass die unter 20-Jährigen, die wir auch brauchen für die zukünftige Umweltpolitik und für die Bürgerverantwortung zum Umweltschutz, die informieren sich mehr über TikTok als über die Tagesschau und selbst mehr über TikTok als über Twitter-Kanäle. Also da müssen wir uns permanent verbessern und weiterentwickeln.
Definitiv. Nur eine kurze Anmerkung. Mich hat das jetzt beunruhigt, dass Sie die 40-Jährigen mit den 50- und 60-Jährigen in einen Topf geworfen haben.
Das sollte Sie nicht irritieren.
Und jetzt Stress und mehr Falten.
Okay.
kleiner Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen. Wir nehmen heute am 14. Oktober auf. Das ist nicht nur der Geburtstag meiner lieben Mutter, auch an von dieser Stelle nochmal herzliche Grüße, sondern es ist vor allen Dingen in unserem Zusammenhang ist heute der International E-Waste Day. Und das ist ja auch wichtig für die, da gibt es ja viele Aktionen, viele Informationen für Verbraucher und Bürger zur Entsorgung ihrer Altgeräte. Und da steht ja in diesem Jahr auch der vor allen Dingen der Strom der Kleingeräte im Fokus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, muss man nicht ganz unabhängig von Aufklärungsmaßnahmen oder auch besseren Sammelangeboten bei manchen Produkten einfach aufgrund ihrer doch sehr umweltschädlichen Effekte in der Produktion, Nutzung und vor allen Dingen auch in der Entsorgung drüber nachdenken, manche Sachen auch einfach zu verbieten. Ich meine, in den letzten Wochen, Monaten ist ganz groß aufgekommen, dass das doch sehr fragwürdige Beispiel der Einweg-E-Zigaretten, also elektronische Zigaretten, die wirklich nur einmal benutzt werden. Und dann werden sie entsorgt und dann werden sie sehr wahrscheinlich sehr oft nicht in den relevanten und richtigen Entsorgungswegen entsorgt, sondern einfach im Siedlungsabfall, in irgendwelchen Mülleimern auf Veranstaltungen oder sonst wo. Wie sehen Sie das, Herr Messner?
Ich sehe das so ähnlich wie Sie, Herr Wilfer, muss ich sagen. Also ich spreche oft auf Bürgerversammlungen oder so öffentlichen Versammlungen, wo es nicht mit Expertinnen und Experten zu tun hat, wo es dann um die Konsumenten Verantwortung geht, darüber habe ich eben auch schon kurz gesprochen. Wir Bürger haben auch Verantwortung. Ne? Also wir müssen unsere Kreislaufwirtschaftssysteme verändern und umbauen. Wir müssen unsere Energiesysteme umbauen. Da muss der Staat die Vorgaben geben. Die Wirtschaft muss das umsetzen. Das sind die großen Systeme. Aber am anderen Ende sitzen auch wir als Bürgerinnen und Bürger und haben auch Verantwortung. So ein Standardsatz von mir ist, ich sehe kein Menschenrecht, das uns erlauben würde, dass jeder mit einem x-beliebigen Tanker durch unsere, Tanker meine ich jetzt ein großes Fahrzeug, das viel Sprit frisst, durch unsere Straßen fährt. Also leuchtet mir nicht ein, muss ich sagen. Zur Bürgerverantwortung gehört auch, sich zu fragen, was ein verantwortbarer und vernünftiger Konsum ist, der uns als Menschen nicht schädigt und die Umwelt nicht schädigt. Also das vielleicht so als Einstiegssatz. Und dann würde ich Ihnen recht geben und sagen, und das vielleicht noch ein bisschen weiterführen, wir müssen auf Produkte und Stoffe und Emissionen gucken. Und da gibt es auch Felder, die müssen wir Richtung Null bewegen am Ende. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, wo wir solche Diskussionen haben. Ne? Vielleicht das einfachste Beispiel, wenn wir auf Produkte erstmal gucken. Wir sind ja dabei, de facto den Verbrennermotor outzuphasen. Also da wird ein Produkt vom Markt verschwinden, weil wir sagen, dass dieser Verbrenner wegen seiner Emissionen und deswegen seiner Auswirkungen auf die globale Erwärmung nicht länger tragfähig ist. Also wir schließen die Produktion bestimmter Produkte aus. Ein Beispiel dafür, dass so etwas stattfindet. Wir haben als Uber jetzt eine Diskussion angestoßen, da geht es eher um Stoffe, also auch Ressourcen und Dinge, über die wir jetzt hier im engeren Sinne reden, Chemikalienstoffe. Und da haben wir zwei Blickwinkel drauf als Uber. Wir schauen, was sind die Auswirkungen von Stoffen, die wir in die Umwelt eintragen, auf die Biodiversität und die Ökosysteme. Werden die geschädigt, werden die dadurch in Gefahr gebracht? Und dann haben wir einen zweiten Blick, da gucken wir auf die menschliche Gesundheit. Wir organisieren ein großes, das nennt sich Human-Biomonitoring-Netzwerk in Europa. Da schauen wir uns an, wie Stoffe, die Menschen in Umlauf bringen, in unseren Körpern wieder landen. Und fragen uns dann, was das für unsere Gesundheit bedeutet und für die zukünftigen Generationen bedeutet, wenn wir da in unsere Körperstrukturen Stoffe eintragen, die da eigentlich nicht hingehören. Ne? Und da haben wir im Augenblick eine Diskussion zu einer Stoffgruppe, das nennt sich PFAS. Das sind chemische Stoffe, die ganz schwer abbaubar sind. Also wir nennen das Ewigkeitschemikalien. Die kriegen Sie nie wieder aus der Umwelt heraus. Die findet man in all unseren Körpern, selbst bei kleinen Kindern. Das wird für ein Gesundheitsproblem gehalten aus der medizinischen Perspektive. Diese Stoffe finden Sie in der Antarktis, also es wird rund um den Erdball getragen und in die Ökosysteme eingebracht. Und wir haben eine Diskussion darüber in Gang gesetzt, dass man diese Ewigkeitschemikalien so stark wie möglich begrenzen sollte. Die sind funktionsstark in mancherlei Hinsicht. Wenn dann man zum Beispiel wasserabweisende Stoffe braucht, wasserabweisende Kleidung oder so, dann sind die wichtig. Ne? Aber wir plädieren dafür, dass wir dann nach Substituten suchen, die Umwelt- und Gesundheitsschäden reduzieren. Also das sind solche Stoffe, die müssen im Prinzip so weit wie möglich raus aus der Produktion. Ne? Das ist ein Beispiel in Ihre Richtung. Und dann in Bezug auf Emissionen, das wäre das dritte Feld. Also es geht um Produkte, um was wollen wir da outphasen? Es geht um Stoffe, um was wollen wir da outphasen? Und dann geht es um Emissionen, die wir eintragen in die Umwelt. Und die Treibhausgasemissionen wollen wir bis 2045 ja Richtung Null bringen. Wir wollen klimaneutral werden. Also da sehen Sie, dass unser Ansatz, den wir jetzt fahren, der auch im European Green Deal verankert ist, wir wollen klimaneutral werden, wir wollen zirkulär werden und wir wollen unsere Ökosysteme stabilisieren, der verlangt danach, dass wir bestimmte Prozesse, Produkte, Emissionen wirklich auf die Nullkurve runterbringen.
Ich würde gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was Sie eben schon mal kurz angesprochen haben, und zwar dieser Einweg-Kunststofffonds. Ich meine, da geht es ums Littering. Ist jeder Bürger, jeder Verbraucher natürlich zuerst selbst gefragt, seine Verpackungen, seine Reste nicht irgendwo in der Natur oder im Park irgendwo zu entsorgen. Aber gleichzeitig soll ja an der Stelle auch das Thema der Herstellerverantwortung noch stärker in den Fokus genommen werden. Und dieser geplante Einweg-Kunststofffonds, das ist ja so vorgesehen, laut den aktuellen Planungen, dass das Umweltbundesamt dessen Verwaltung übernehmen soll und dann den Kommunen und Straßenverwaltungen quasi die Kosten für die Sammlung und Reinigung zu erstatten. Gibt es da schon konkrete Pläne, wie das beim Uber organisiert und konkret abgewickelt und ausgestaltet sein soll?
Wir bauen das Team jetzt gerade auf, das diese Aufgabe übernimmt. Und Sie haben das eben schon angesprochen, das Ziel zunächst mal ist die Herstellerverantwortung. Also diejenigen, die Einwegkunststoff in den Verkehr bringen sozusagen, die müssen darauf eine Gebühr zahlen, und mit dieser Gebühr unterstützen wir da wiederum die Kommunen, sich mit dem Problem zu beschäftigen, das durch die Einwegkunststoffe erzeugt wird. Das ist die Grundlogik, die dahinter steht. Und wir als Uber, wir bringen die Daten zusammen, die da notwendig sind, damit man in diesem Feld gut arbeiten kann. Die Unternehmen müssen uns melden sozusagen, wie viel Einwegkunststoff sie und was für einen Typus von Einwegkunststoff sie in den Verkehr bringen. Wir nehmen das auf, bauen daraus ein Register und entwickeln daraus auch sowas wie Gebührenordnungen dann, sodass wir die Mittel anschließend wieder ausschütten können an die Kommunen, sodass das da zur Verfügung steht, um sich mit dem Problem zu beschäftigen. Also das ist die Art und Weise, wie das ganze System funktionieren soll, und das Team wird bei uns im Augenblick aufgebaut.
Kann man sich noch bewerben?
Um in diesem Team zu arbeiten? Ich glaube schon. Das können Sie bestimmt tun. Also ich glaube, dass das Team noch nicht vollständig am Platze ist. Und insofern laufen vermutlich die Ausschreibungen noch. Und da suchen wir Expertinnen und Experten. Und ich sehe, Sie sind Dr. Ing, Frau Hobohm. Also los.
Okay. Wir hatten vorhin schon das Thema Vollzug. Vollzug ist ja immer ganz, es bringt ja nichts, wenn wir Vorgaben machen, wenn wir rechtlich Regelungen haben und dann am Ende guckt gar keiner, ob die wirklich so eingehalten werden. Welche Rolle und Aufgaben übernimmt denn das Uber darüber hinaus bei dieser Kontrolle und dem Vollzug abfahrrechtlicher Regelungen? Da ist ja schon noch ein bisschen mehr.
Ja, also dieser Einwegkunststofffonds ist nur ein Strang, den wir da bearbeiten. Wir sind zum Beispiel auch mitverantwortlich, wenn es um grenzüberschreitende Abfallströme geht. Also auch das ist ja ein Problem, mit dem wir zu tun haben. Wir produzieren Abfall bei uns in Deutschland und dann wird er ins Ausland verbracht und dort hoffentlich weiterverarbeitet. Ne? Also das ist ein großes Thema, auch ein internationales Thema. Und wir sind zuständig dafür, zu überprüfen, ob das, was da im grenzüberschreitenden Verkehr an Abfall transportiert wird, ob das den Regelungen auch entspricht. Auch da müssen die Unternehmen ja bestimmte Regeln einhalten und Standards einhalten und gewährleisten, dass bestimmte Stoffe eben nicht exportiert werden dürfen und hier bei uns zu Hause verarbeitet oder verbracht werden müssen. Das kontrollieren wir. Ne? Und dann arbeiten wir am anderen Ende mit dem Zoll zusammen. Also der Zoll kann das dann noch konkreter überprüfen. Wir überprüfen sozusagen die Papierlage und gucken, ob uns das plausibel erscheint. Und der Zoll ist dann befugt, dass er auch tatsächlich solche Warenströme sich konkret empirisch anschaut, also in die Häfen geht, Container öffnet und guckt, was da drin ist. Ne? Und nur durch dieses Zusammenspiel kann da Transparenz entstehen und auch verhindert werden, dass es zu illegalem Transport von Abfallstoffen kommt. Und da spielt das Uber eben auch in diesem Zusammenspiel mit dem Zoll eine Rolle.
Wäre es an der Stelle angeraten, die Kontrollen nochmal auszuweiten oder vielleicht auch die zur Abschreckung die Strafen für aufgedeckte Verstöße nochmal zu verschärfen?
Also die Weiterentwicklung der Regularien, die liegen bei den Ministerien natürlich, die müssen das am Ende entscheiden. Also das UBA kann diese Regeln nicht selber verschärfen in diesem Bereich, sondern die Standards und die Regelwerke werden von den Ministerien weiterentwickelt. Wir können das als UBA unterstützen und tun das auch. Also indem wir Hinweise darauf geben, welche Stoffe aus unserer Perspektive so gefährlich und so schwierig zu behandeln sind, weil dass wir das zu Hause machen sollten und unserer Verantwortung gerecht werden sollten, um zu verhindern, dass mit diesem Abfall dann Schindluder getroffen wird. Es hilft ja nichts, wenn wir bei uns die professionalisierteste Abfallwirtschaft der Welt haben, aber die schwierigen Stoffe, die liefern wir dann in Länder, von denen wir ahnen, dass die da in den Ökosystemen landen. Dann ist dem Ökosystem, das ja global vernetzt ist, auch nicht geholfen. Und deswegen müssen wir an diesem Ende immer anspruchsvoller werden. Am Ende des Tages wäre meine grundsätzliche Sichtweise, und dann muss man das mit den Regularien natürlich sukzessive ansteuern, sowas. Meine grundsätzliche Sichtweise wäre, das, was wir in Europa bei uns an Abfällen produzieren, das sollten wir im Wesentlichen auch bei uns behandeln und so weit wie möglich wieder in die Stoffkreisläufe hineinbringen. Das wäre dann analog zur Herstellerverantwortung, wären das unsere nationalen und europäischen Verantwortlichkeiten. Für den Müll, den wir selber produzieren, sollten wir im Wesentlichen auch selbst zuständig sein.
Jetzt habe ich nochmal ein Thema, was die Entsorgungsbranche in Deutschland seit Monaten bewegt. Da ist eine sehr kontroverse Diskussion. Und zwar geht es da um die Einbeziehung der Abfallverbrennung in den nationalen Emissionshandel. Und das hat ja auch vielleicht einen Aspekt über Abfallverbringung. Da gibt es ja einige Akteure, die sagen, ja, wenn wir jetzt hier im nationalen Alleingang eine CO2-Steuer auf die Abfallverbrennung erheben, dann wird es dazu führen, dass mehr Abfall ins Ausland zur Verbrennung oder zur Beseitigung geliefert wird. Teilen Sie diese Befürchtung oder sehen Sie dann doch deutlich mehr Vorteile einer Einbeziehung der Abfallverbrennung in den Emissionshandel?
Also erstmal halte ich es für wichtig, dass wir den Abfall mit einbeziehen in die Klimaschutzpolitik, weil da entstehen Emissionen und wir wollen ja Emissionen vermeiden und müssen deswegen an alle Quellen von Emissionen müssen wir dran, sonst werden wir das Problem nicht lösen. Ich habe eben gesagt, wir wollen Klimaneutralität schaffen bis 2045. Wir haben sonst keine Chance, gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, wenn wir die Quellen nicht allesamt adressieren, weil von alleine werden sich die Quellen nicht schließen. Dafür brauchen wir entsprechende Anreizsysteme, das ist ja klar. Deswegen ist das richtig, dass wir da dran gehen. Es ist immer besser, das so international wie möglich zu machen, damit man keine Wettbewerbsverzerrungen hat. Und das sollten wir immer anstreben, in der europäischen Zusammenarbeit zu sehen, dass wir da auf gleiche Regeln kommen, in der internationalen Zusammenarbeit zu schauen, dass wir uns da in eine Richtung bewegen. Das ist immer vernünftig, das zu tun. Es darf uns aber nicht davon abhalten, Schritte nach vorne zu gehen, weil wenn wir immer darauf warten würden, dass alle 200 Staaten gemeinsam sich auf einen Regelkontext einigen, dann würden wir keinen Fortschritt erzielen. Und wir haben ja in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland oft gesehen, wir haben in vielen Bereichen Pionierleistungen in der Umweltpolitik vorangebracht und Standards gesetzt, die dann international nach und nach übernommen worden sind. Das hat die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft eher noch gestärkt. Also wir haben eine umweltstarke Wirtschaft und das ist ja ein Asset, jetzt in einer Phase, in der wir mit dem European Green Deal, mit der Klimaneutralität, dem Paris-Abkommen eine internationale Perspektive haben, die sowieso in so eine Richtung geht. Dass wir da effizienter sein müssen aus der Umweltperspektive, dass wir eine Wirtschaft brauchen, die sich abkoppelt vom Ressourcenverbrauch und von klimaschädlichen Emissionen. Also deswegen so viel internationale Kooperation wie möglich, aber wir brauchen auch diese Pionierschritte in die richtige Richtung. Und gibt es da ein Risiko, dass wir da jetzt illegale Exporte sehen? Das Risiko gibt es, aber da muss man natürlich auch sagen, das ist illegal. Das sind kriminelle Handlungen. Wer dann anfängt, seinen Müll zu verbringen an den Regulierungen und Gesetzen vorbei, der bewegt sich auf gefährliches und kriminelles Terrain. Und das würde ich niemandem anraten.
Ich auch. Sie haben eben auch schon die Notwendigkeit zur internationalen Kooperation angesprochen. Und auch herausgestellt, dass in Deutschland ja schon einige Anstrengungen unternommen wurden. Wenn wir da mal auf eine internationale Ebene nochmal schauen können, in welchen Bereichen könnten denn deutsche Unternehmen der Kreislaufwirtschaft im Ausland ganz konkret beim Ausbau der notwendigen Strukturen Unterstützung leisten? Und sind diesbezüglich Projekte und Maßnahmen unter Beteiligung des Umweltbundesamtes geplant oder laufen da auch schon Projekte? Können Sie darauf nochmal Bezug nehmen?
Ja, Also für direkte Projekte internationaler Kooperation, zum Beispiel mit Entwicklungsländern, da ist ja die Entwicklungspolitik zuständig vor allen Dingen, also das Entwicklungsministerium. Wenn es um die Umsetzung solcher Projekte geht, spielt die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle, die macht die technische Kooperation Deutschlands weltweit. Da kenne ich mich ganz gut aus. Ich habe 15 Jahre das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik geleitet. Also das ist eine Forschungseinrichtung, die sich mit diesen Fragestellungen Nord-Süd-Beziehungen, internationale Kooperationen beschäftigt. In Bezug auf unser Themenfeld würde ich da in Analogie zu dem, was ich ganz am Anfang ausgeführt hatte, sagen, wir machen in der internationalen Zusammenarbeit Deutschlands schon sehr viel in Bezug auf Abfallmanagement. Und wir sind da mit sehr vielen Projekten in vielen Städten rund um den Globus unterwegs, um da die Abfallsysteme zu unterstützen und fortschrittlich weiterzuentwickeln. Und das ist sehr gut. Da haben wir viele Beiträge geleistet, sollten das auch weiter unterstützen. Und wir brauchen aber daneben diese grundsätzliche Orientierung auf die zirkuläre Wirtschaft. Ich hatte ja am Anfang darauf hingewiesen, dass wir da in so einer Stagnationssituation uns eigentlich befinden. Deswegen müssen wir da mehr tun. Also wir müssen neben der Abfallperspektive die gesamte Wertschöpfungsperspektive, Wertschöpfungskette als Perspektive haben. Am Ende sollte so wenig Abfall wie eben möglich bei Ihnen in der Abfallwirtschaft ankommen. Das ist ja das Ziel. Ne? Und diese Zirkularität zu unterstützen, das müssen wir in der Entwicklungspolitik genauso wie in der nationalen und europäischen Politik noch viel massiver tun, weil wir da noch keine großen Fortschritte gemacht haben. Also da sehe ich große Aufgaben. Das UBA kann das dadurch unterstützen, dass wir das durch unsere Forschungsarbeiten zeigen, dass es da eine Notwendigkeit gibt. Wir können auch im Zusammenspiel mit europäischen Umweltagenturen, wir haben ein Netzwerk der europäischen Umweltagenturen, auch über die EU hinaus, wir sind insgesamt 36 Institutionen, die da zusammenarbeiten. Wir können uns da in Europa austauschen, in Europa Anstöße geben. Und durch das, was wir machen, können wir mit unseren Unternehmen ins Gespräch kommen, die ihre globalen Wertschöpfungsketten entsprechend ausrichten. Also da gibt es viele Ansatzpunkte. Aber wir müssen diese Perspektive, wir brauchen in den nächsten 20, 30 Jahren den radikalen Umbruch zu einer zirkulären Ökonomie, den müssen wir genauso hochhängen wie unsere Klimaneutralitätsansätze. Und wenn man in die öffentliche Debatte guckt, dann hat man da den Eindruck, das Klima ist das zentrale Zielsystem und andere Dinge sind dem untergeordnet. Ich teile das nicht, weil ich hatte am Anfang gesagt, Klimaschutz, Zirkularität, Biodiversität stabilisieren, das ist aufs Engste miteinander verknüpft. Diese drei Dinge können gar nicht auseinanderdividiert werden. Und das in dieser Klarheit auszudrücken, ist sehr wichtig, weil wir haben bisher viel weniger Engagement in der Zirkularität und in dem Biodiversitätsschutz als beim Klimaschutz.
Ja, absolut richtig. Nur trotzdem, ich würde mich freuen, erst in 30 Jahren, weil ich brauche noch meinen Job. Wenn nichts mehr bei uns ankommt.
Unser Ziel sollte ja tatsächlich sein, dass wir die Abfallmengen da runterbringen. Und Sie sind gut qualifiziert und können dann an anderen Ecken und Enden der Kette wichtige Beiträge leisten.
Ich komme auf Sie zurück. Okay. Es ist ja aber so, klar, wir sind sehr weit entwickelt, wir haben gute Rücknahmesysteme. Aber ich sehe dann auf der einen oder anderen Stelle, dass wir uns auch ein bisschen vielleicht noch woanders was abgucken können. Also jetzt bin ich natürlich im Batteriebereich unterwegs. Wir haben da eine ganz, ganz gute Vorgabe tatsächlich auch in Österreich. Dann gibt es Erfahrungsaustausch. Das hatten Sie ja auch gerade schon gesagt, dass man da mit anderen Nationen ins Gespräch geht und sich vielleicht auch was in die andere Richtung abschaut. Ist Ihnen da irgendwas mal untergekommen, was wir vielleicht noch adaptieren könnten?
Also was ich zunächst mal sagen würde, ist, ich sehe weltweit keine Top-Champions, wo wir sagen könnten, die machen das schon im Wesentlichen richtig. Ne? Also wenn Sie in andere Politikfelder gucken, wir haben ja so Demokratie-Rankings. Und da können wir sagen, es gibt 5, 6, 7 Länder in der Welt, die sind in Bezug auf alle Elemente, die eine gute Demokratie ausmachen, wirklich die Vorreiter. Oder wenn Sie an wohlfahrtsstaatliche Systeme denken. Ne? Lange war für uns doch in Europa, Schweden war immer das Musterbeispiel für ein Land, das auf sozialen Ausgleich großen Wert legt. Wir haben kein Land, von dem man sagen kann, mach das mal so wie Land X, dann geht ihr in die richtige Richtung. Wir haben aber, wie Sie richtig sagen, Frau Hohbohm, wir haben in vielen Sektoren haben wir interessante Beispiele, an denen wir uns orientieren können. Ne? In Bezug auf diese Rezyklatquote, also was bringen wir an Rohstoffen, die schon mal durch den Wirtschaftsprozess gelaufen sind, wieder vorne in den Wirtschaftsprozess hinein, da sind wir in Europa nur Mittelfeld. Also das heißt, da gibt es über uns eine große Zahl von Ländern, die das besser machen. Und in diese Länder zu schauen, die das besser machen und dann die Sektoren sich anzugucken, wo man Dinge adaptieren kann, die da erfolgreich laufen, das wäre da sehr hilfreich. Ne? Dann, wenn Sie in bestimmte Sektoren schauen, da will ich jetzt keine Unternehmensnamen nennen, aber weil Sie Batterien gesagt haben, Automobilindustrie. Ne? In der Automobilindustrie gibt es ja Ansätze, wie man die Batterien, die wir ja in großer Zahl brauchen, wir wollen ja in Deutschland 14 Millionen E-Autos bis 2030 auf der Straße haben. Das ist eine enorme Entwicklung. Also was machen wir in Zukunft dann mit den Batterien? Ne? Und da gibt es Unternehmen, die ja sich dazu viele Gedanken machen, wie man da die Zirkularität von Anfang an so sicher wie möglich stellt. Und das, was wir da in den Wirtschaftsprozess hineinbringen, als das Rohstofflager der Zukunft uns anschauen. Und da gibt es einen Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Das kann man durch Standards aus der Politik unterstützen. Aber da gibt es auch auf der Unternehmensebene interessante Beispiele, die man öffentlich machen kann, die man besprechen kann, sodass man da ein Bewusstsein dafür schafft, dass Veränderung möglich ist. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Es gibt ein internationales Team, eine internationale Kommission, International Resource Panel heißt diese Institution, die ich da vor Augen habe. Die arbeiten all diese internationalen Best Practices auf. Und das ist eine Fundgrube, aus der wir alle lernen können. Und wir haben Uber tragen dazu bei. Also viele unserer Studien gehen dann in dieses Panel ein, das so eine Art Datenbank aufbaut, wo man zeigt, wie Zirkularität in der Ökonomie organisiert werden kann. Und zugleich lernen wir auch sehr viel von dem, was da im internationalen Resource Panel zusammengetragen wird für unsere eigene Arbeit.
Sehr schön. Ich glaube, auch mit dem Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Herr Messner, vielen Dank für Ihre sehr interessanten Ausführungen zum Zusammenspiel Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Biodiversität und vor allen Dingen auch, an welchen Stellen sich das Uber einbringen kann. Ich glaube, das waren sehr interessante Informationen und uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.